Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen auch meinem heutigen Gast. Das ist die Autorin und Psychologin Helene Bracht. Guten Morgen, Frau Bracht. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Ihr erstes Buch ist im vergangenen Jahr erschienen, Das Lieben danach. Das war ein großer Erfolg. Und jetzt, ein gutes Jahr später, haben Sie schon ein neues Buch mitgebracht, Irma Tanz. Darüber sprechen wir gleich. Sie sind offenbar eine sehr produktive Schreiberin. Haben wir Sie jetzt mit dieser Einladung an Ihrem Schreibvormittag gestört? Das erzählen immer viele, dass Sie morgens schreiben. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, ich schreibe auch morgens.
Das heißt, jetzt ist heute mal Pause.
Ja, im Moment ist mal wirklich ein bisschen Pause, weil das neue Buch ist ja sozusagen gerade erst in der Welt. Also so schnell geht es bei mir auch nicht.
Naja, ich bin gespannt. Wir sprechen gleich über das neue Buch von Helene Bracht. Irma tanzt, heißt es. Wie eine frühe Erfahrung von körperlichem Missbrauch das weitere Liebes- und Beziehungsleben prägen kann, davon hat Helene Bracht voriges Jahr in ihrem ersten Buch Das Lieben danach erzählt. Es war ein überaus erfolgreiches Debüt der damals 70-jährigen Autorin und Psychologin. Jetzt gibt es ein weiteres Buch, Irma tanzt, und es ist die Geschichte ihrer Mutter, die die Leser ja auch aus dem ersten Buch kennen. Frau Bracht, haben Sie denn schon beim Schreiben dieses ersten Buchs gemerkt, da steckt noch was drin? Diese Frau, die hat eigentlich eine eigene Geschichte, die ich noch erzählen will?
Nee, überhaupt nicht.
Nee?
Nee. Also das Leben meiner Mutter und die Persönlichkeit meiner Mutter schon interessant ist, weil einfach wahnsinnig viele Brüche und eine lange Geschichte dahinter steht. Das war mir schon immer klar. Aber im ersten Buch hätte ich das einfangen wollen, dann wäre das gar nicht gegangen. Also nein, hatte ich nicht.
Es waren also tatsächlich die brünftigen Igel, die Sie dazu inspiriert haben, sich damit. Das ist eine sehr schöne Szene, mit der Sie ins Buch einsteigen. Sie sind da auf Fuerteventura, glaube ich, und dann sind da so schnaufende, schmatzende Igel. Und die führen Sie so ein bisschen wie die proustsche Madeleine in die Vergangenheit zurück.
Und genau so war es auch. Also die Igel selber sind nicht auf Fuerteventura, sondern die sind in der Nähe des Häuschens, was meiner Mutter gehörte und in dem ich ein Vierteljahr alleine wohnte, als ich sie im Krankenhaus besuchte in der nahegelegenen Kreisstadt. Ich bin jeden Tag 7 Kilometer dahin gefahren. Und tatsächlich war es aber auf Fuerteventura, dass mir dieser erste Satz in den Sinn kam. Und der war Auslöser zum Schreiben. Es war wirklich so. Also ich glaube, ich schreibe einfach sehr, sehr intuitiv. Ich habe wirklich nicht drüber nachgedacht. Also weder habe ich irgendwann die Augen aufgeschlagen und habe gefunden, ich muss jetzt der Welt verkünden, was mir in meiner Kindheit passiert ist bei dem ersten Buch, noch habe ich gefunden, dass meine Mutter doch eine ausreichend interessante Persönlichkeit ist, um mal über sie zu schreiben. Das war einfach nicht so.
Das heißt, Sie gehen dann auch selbst so ein bisschen auf Spurensuche und erinnern sich, aber es ist ja kein reines Erinnerungsbuch.
Ja,
also
ja.
Es ist schon nah dran, offenbar an einer realen Person, aber zugleich auch nicht. Dann ordnen Sie das ein in so einen kulturgeschichtlichen oder ideengeschichtlichen Kontext. Wie würden Sie denn selbst beschreiben, wer Ihre Mutter in diesem Text ist?
Wer sie in dem Text ist?
Also ist sie eine literarische Figur auch für Sie oder bleibt sie Ihre Mutter?
Sie bleibt meine Mutter. Sie bleibt meine Mutter. Also natürlich ist es so, beim Schreiben wird vieles verdichtet und pointiert und so, das ist klar. Aber sie ist schon meine Mutter.
Und jetzt ist ja das, Sie zeigen ja ganz verschiedene Seiten einer Frau am Beispiel ihrer Mutter. Das fängt ja damit an, dass Sie sich über diese Igel dann auch daran erinnern, dass Ihre Mutter da nochmal so eine lustvolle und liebevolle Phase in ihrem Leben hatte mit Frederik Friedrich, der im selben Haus wohnte wie Sie. Haben die beiden da nochmal so einen späten Frühling miteinander erlebt. Und ich hatte den Eindruck, dass Sie selbst erstaunt waren, was da plötzlich für eine Seite an Ihrer Mutter zutage kam durch diese Liebe, lebenslustig, lustvoll. War das was Sie vorher irgendwie unterdrückt hatte?
Nee, also unterdrückt hat sie diese Seite der Lebenslust und der Freude und des Lachens und des Lebenshungers, würde ich fast sagen, nie. Das war immer bei ihr. Das hat sie immer geprägt, auch in meiner Wahrnehmung. Aber sie hat halt einfach das erste Mal die Liebe erlebt. Das allererste Mal im Leben.
Und das hat sie auch irgendwie verwandelt, nicht?
Das hat sie auch verwandelt, natürlich. Die Liebe verwandelt einen. Und bei ihr war das einfach ein fantastisches Erlebnis. Ich hab ganz lange gebraucht, bis ich das kapiere, dass die Frau einfach verliebt ist. Die war damals so, ja, ein bisschen älter, als ich jetzt bin. Aber für mich war die damals uralt. Ich war in den 20ern und ich weiß noch, dass ich zu Hause war, das steht nicht im Buch, aber so war es, dass ich öfter mal nach Hause fuhr von meinem Studienort und mich immer wunderte, wieso die im kleinsten Zimmer der Wohnung praktisch an der Nähmaschine sitzt, obwohl sie nicht nähte. Bis ich begriff, dass auf der Nähmaschine an der Seite das Telefon stand und sie wollte, dass das Telefon klingelt und Friederik endlich anruft. Mhm. So hat sie Tage vorm Telefon verbracht. Die war einfach verliebt.
Und so haben Sie sie ja vorher gar nicht erlebt in der Beziehung mit Ihrem Vater.
Nein.
Das war ja eher so das, was man heute eine toxische Beziehung nennt. Nicht? Also heute würde man das so nennen. Damals war das, glaube ich, auch weit verbreitet, dass Leute so miteinander leben.
Ja, die haben einfach nicht zusammengepasst. Es ist irgendwie eine ganz simple Geschichte. Das ist ein Zweckbündnis gewesen. Und solche Ehen gab es unglaublich viele nach dem Krieg. Also die haben sich zusammengetan, weil sie fanden, dass das jetzt der einfachste Weg ist und sie hätten sich eigentlich nie zusammentun dürfen. Sie haben sich weder geliebt, noch haben sie zueinander gepasst.
Und auch klassenmäßig, also das, wir reden ja heute so viel über Klassenunterschiede, wieder auch in der Literatur, das war ja bei Ihren Eltern eigentlich auch ein Thema, nur ganz anders, als man es erwarten würde.
Oh ja, es war vieles in meiner Familie, irgendwie hatte immer so einen Twist in der ganzen Angelegenheit. Weil eigentlich war meine Mutter diejenige, die aus einer Schicht kam, die man damals als die guten Kreise oder so bezeichnete. Und mein Vater war einfach Bauernsohn und Handwerker. Und gleichzeitig war er aber derjenige, der nach dem Krieg zu Wohlstand kam, indem er halt das Geschäft gründete und aufbaute. Und das hat er toll gemacht, also mit einfach sehr, sehr viel Konsequenz und Energie. Und so war die Dynamik zwischen beiden Eltern tatsächlich die, dass meine Mutter immer dafür gescholten wurde, wo sie herkommt, weil es wurde ihr immer gesagt, die sind deine leiblichen Eltern sind nicht ausreichend christlich gewesen. Und zum anderen hatte sie nie gelernt, sich entsprechend ihrer Herkunft zu kleiden und zu verhalten, sodass mein Vater immer an ihr rumnörgelte und fand, sie läuft rum wie eine Putzfrau. Das war ein stehender Begriff bei uns. Meine Mutter hatte keine Idee davon, wie sie im Außen wirkt. Mhm. Null.
Und aber darin auch, dass ihr Vater sie quasi so klein gemacht hat, ja, ist sie ja auch irgendwie typisch für eine Generation. Also ich dachte, das ist zwar sehr individuell, diese Geschichte, aber gleichzeitig auch symptomatisch für eine bestimmte Generation von Frauen.
Ja. Das ist es ganz gewiss. Also das, was in dem Buch ja auch vorkommt, ist es der Briefwechsel zwischen den beiden, was ja auch schon irgendwie
an sich. Den finden Sie da in der Schublade, muss man sagen. Und das war auch für Sie eine Riesenüberraschung, dass es den überhaupt gibt.
Ja, und vor allen Dingen das Absurde daran ist, dass es eine Sammlung von Durchschlagblättern ist, was viele gar nicht mehr kennen. Es ist so ein ganz dünnes Seidenpapier, ja, Sie werden es noch kennen. Und die haben mit der Hand geschrieben, mit Durchschlagpapier, sodass der Durchschlag praktisch gesammelt werden konnte. Und in dieser Mappe waren sowohl Briefe von meiner Mutter als auch von meinem Vater, die sie, glaube ich, zur Dokumentation dessen, was passiert ist, gesammelt haben und im Grunde mir vermacht haben. Also auf dem Umschlag stand mein Name. Und das war schon auch irgendwie eine Form von, ich fand schon auch eine Form von Zumutung. Und gleichzeitig war es auch, wie soll ich das sagen, also ein Blick in das Innenleben dieser Beziehung, von der Sie eben gesagt haben, heute würde man das als toxische Beziehung bezeichnen. Und so ist es auch genau. Mhm. Also die Unterwerfung, der Machtmissbrauch bis hin zum Absprechen der eigenen Realitätswahrnehmung. Also mein Vater hat meiner Mutter irgendwann eingeredet, sie sei verrückt. Und so landete sie auch, wie es ausschaut, ein Jahr oder ein halbes, das weiß ich nicht so genau, in der Klinik.
Also Sie haben ja auch dann auf einmal durch diesen Briefwechsel, aber auch in anderen Momenten, zum Beispiel wenn Sie da im Krankenhaus sitzen bei der Mutter, die da liegt und einen Schlaganfall hatte und Sie betrachten Ihren Körper, da gibt es so viele Momente in Ihrem Buch, wo auf einmal so eine ja gar nicht gesuchte Nähe entsteht.
Ja.
Wie haben Sie das empfunden? Das ist ja gerade zwischen Kindern und ihren alten Eltern auch problematisch durchaus.
Ja, aber seltsamerweise hat mir das nicht wirklich viel ausgemacht. Das war im ersten Moment, war es bestürzend. Also ich hatte sie lange nicht gesehen. Sie hat in meinem Leben damals, in meinem studentischen Leben kaum eine Rolle gespielt. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt von Berlin aus, wo ich damals war, und bin dorthin gefahren. Aufs Land, meine Güte. Und ich sah sie vor mir liegen und konnte nicht mehr mit ihr sprechen, weil sie war verwirrt nach diesem Schlaganfall. Und das war eine sehr besondere Begegnung, weil ich schaute sie an, ich sah ihren Körper und viele Narben waren zu sehen. Und diese Narben waren damals schon, wie soll ich sagen, also Anlass, über ihr Leben nachzudenken, weil in Narben ist einfach auch Erleben gebunden und in der Regel schmerzhaftes Erleben gebunden. Und ich erinnere mich daran, dass ich es auch in einer Weise genossen habe, bei ihr sein zu können und auch meine Innenräume leer genug zu haben, um über ihr Leben nachzudenken. Und vieles, und das ist ja auch im Buch so, weil ich das dann auch irgendwann mal erkannt habe als ein ganz schönes Ordnungsprinzip, kann man erzählen über ihre Narben.
Und Sie machen das einerseits sehr klar, sehr analytisch und gleichzeitig sagen Sie aber auch, ja, diese verworrenen Gefühle, die da auftauchen, die spielen auch eine Rolle. Und so ist auch ein bisschen der Text, der hat eigentlich so beide Ebenen. Kommt das bei Ihnen dann beim Schreiben gleich so in Fluss oder fällt Ihnen das schwer, dass diese beiden Ebenen so elegant miteinander zu verbinden?
Also es fällt mir nicht schwer, weil das hat einfach zu tun mit meiner Entwicklung der letzten Jahrzehnte, hat was zu tun mit meiner Geistesgeschichte oder wie immer man es nennen will. Es fällt mir leicht, das nebeneinander zu stellen, zu denken, zu fühlen. Und es kommt ja auch irgendwann drin vor, verstehen, jemanden verstehen, seiner inneren Logik folgen zu können, heißt für mich nicht gutheißen oder billigen, sondern das heißt erstmal erkunden. Und diese Form der Erkundung, ohne gleich zu werten dabei, ist für Schreiben einfach wundervoll, weil man sich einfach auf diese Entdeckungsreise begibt. Und mir ist beim Schreiben tatsächlich sowohl in Bezug auf meine Mutter als auch auf meinen Vater, der ja auch eine Rolle spielt, logischerweise, vieles einfach nochmal klar geworden in der Weise, dass ich in den liebevollen Blick habe kommen können. Auf diese beiden alten Menschen, die waren ja auch schon alt, als ich zur Welt kam. Mein Vater war an die 50 und meine Mutter war 44.
Und werden Sie das weitermachen mit dem Schreiben?
Ja, ich hoffe schon. Es müsste dazu irgendeine Eingebung kommen. Also ich mache das nicht sehr konzeptionell. Also ich laufe rum, gerne am Meer, wie schon gesagt. Und das ist so ein bisschen Wünschelrutenlaufen. Wo sie ausschlägt, da fange ich einfach mal an und guck, was draus wird. Und so weit ist es noch nicht. Aber ich habe halt einfach nicht mehr viel Zeit. Und das Schreiben hat mir große Freude gemacht und habe es ja auch spät begonnen.
Ich bin gespannt, ob wir uns dann nächstes Jahr hier wieder treffen und Sie dann schon wieder ein neues Buch im Gepäck haben.
So schnell Helene Bach,
vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Danke, dass Sie hier waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Und das Buch Irma tanzt ist beim Hansa Verlag erschienen. Es hat 192 Seiten und kostet 23 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Philipp Ruch. Ich bin der künstlerische Leiter des Zentrums für politische Schönheit und Autor mehrerer politischer Sachbücher. Das Buch, das mich am meisten beschäftigt, es gibt natürlich viele, die man irgendwie lesen muss, bevor man stirbt, aber eins, das mich wirklich sehr bewegt hat, ist ein amerikanisches Philosophiewerk, das in Deutschland überhaupt nicht rezipiert wurde und in Amerika ein millionenfacher Bestseller war, mit einem Vorwort von Saul Bellow, den ich sowieso über alles liebe. Das Buch ist von Alan Bloom und heißt Der Niedergang des amerikanischen Geistes. Also das Buch ist 1987, glaube ich, rausgekommen und tatsächlich, also gibt's ja immer so Bücher, würde ich behaupten, in der Ideengeschichte, die das Jahrhundert dominieren. Und wenn man anerkennt, dass vielleicht Marx und Nietzsche die Philosophen des 19. Jahrhunderts sind, die ins 20. Jahrhundert ihren Schlagschatten werfen, dann würde ich behaupten, hat dieses Buch von Alan Bloom das Zeug, ins 21. Jahrhundert seinen Schatten vorauszuwerfen, im Positiven wie im Negativen. Also ich beispielsweise bin natürlich von der humanistischen Begriffen, aber auch in den Vorstellungen, die wir von uns zimmern. Wir als Menschen haben ja das Problem, dass wir uns immer irgendwie deuten müssen. Und Alan Bloom macht in meinen Augen deutlich, dass es Ideen gibt, die schädlicher sind, indem man sich deuten kann, um nicht zu sagen geradezu toxisch, und dass es Ideen gibt, indem man sich deuten kann, die sehr wohlwollend, sehr humanistisch, sehr gut gesinnt sein könnten. Für mich war das Buch besonders wichtig zu Beginn meines Studiums. Also ich wurde damit konfrontiert, tatsächlich im Studium Philosophie in Berlin. Da haben wir das gelesen bei einem der meistzitierten Philosophen Deutschlands, Volker Gerhardt. Und ja, tatsächlich, das war ein einprägsames Erlebnis, weil all die Ideen, die da drin referiert werden, aktualisieren, die Geschichte der Philosophie aktualisieren ins Heute. Und ich selber bin zum Studium gekommen und dachte, was soll ich denn Bücher lesen, die vor 1980 geschrieben sind, und habe dann am Schluss die Universität tatsächlich verlassen mit einer rechtsgeschichtlichen Promotion zum antiken Recht.
Der Aktivist und Autor Philipp Bruch war das. Gestern war er mit seinem neuen historischen Buch Der Rückfall über den rätselhaften Triumph der NSDAP am 14. September 1930 bei uns hier in der Lesart zu Gast. Und das Gespräch, das finden Sie auch in unserer Audiothek. Und er hat uns auch eben danach verraten, dass ein Buch seines Lebens Der Niedergang des amerikanischen Geistes von Alan Bloom ist. Untertitel: Ein Plädoyer für die Erneuerung der westlichen Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Dunkelheit ist ja für viele, besonders für ganz junge Menschen, ein bisschen gruselig. Bei mir musste immer die Kinderzimmertür einen Spalt aufbleiben und das Licht im Flur an. Heute haben viele so kleine Lämpchen in der Steckdose, aber auf jeden Fall hat Licht was Beruhigendes und Gutes. Aber künstliches Licht bringt auch ganz viele natürliche Abläufe durcheinander, und davon handelt jetzt ein Kinderbuch, das Susanne Billig für uns gelesen hat. Wenn die Nacht nicht dunkel wird, heißt es. Und ich habe mich gefragt, wie macht denn dieses neue Kinderbuch das, dass sowas wie Lichtverschmutzung da thematisiert wird, ohne dass die Kinder gleich schlechte Laune kriegen?
Ja, das macht es genau so, dass es eben erst einmal auch ein Loblied des künstlichen Lichtes singt. Na klar, künstliches Licht ermöglicht es uns, abends noch zu lesen zum Beispiel oder zusammenzusitzen, draußen Sport zu treiben. Das gibt uns Sicherheit, wir haben nicht so viel Angst, da können Kinder natürlich gut andocken. Und dann erst wechselt das Buch eben die Perspektive mit der Frage, was bedeuten diese ständig hell erleuchteten Nächte eigentlich noch für all die anderen Lebewesen, die auf der Erde auch zu Hause sind. Und von hier aus lässt das Buch Kinder dann etwas lernen auf vielen großformatigen Doppelseiten über die vielen nachtaktiven Tiere und auch Pflanzen und was das ständige Licht mit ihnen macht.
Und was sind das für Tiere und Pflanzen, die da vorkommen?
Zum Beispiel natürlich die Glühwürmchen, die leuchten ja selbst. Und warum leuchten sie? Um Partnerinnen und Partner anzulocken oder zu finden. Und Kinder lernen eben, dass künstliches Licht diese Signale überstrahlen kann. Orangefarbenes Licht zieht die Männchen magisch an und blaues Licht überdeckt die Leuchtsignale der Weibchen. Oder junge Meeresschildkröten kommen vor, die orientieren sich, wenn sie schlüpfen, am Mondlicht, um das Meer zu finden. Und wenn wenig Mond ist und viele künstliche Lichter, dann rennen die in die falsche Richtung. Oder beleuchtete Bäume, die treiben früher aus und die verlieren später ihre Blätter, was ihnen auf Dauer die Kraft raubt. Andere Pflanzen blühen wegen des Lichts, bevor ihre Bestäuber unterwegs sind. Und das Buch zeigt Kindern eben sehr schön, Dunkelheit ist für die Natur nicht einfach nur die Abwesenheit von Licht, sondern die ist sowas wie ein eigener Lebensraum, der ganz wichtig ist.
Aber das sind ja schon auch komplexe Zusammenhänge. Wie wird denn das erklärt? Also ist das sehr wissenschaftlich oder auch wirklich gut verständlich für so jüngere Kinder?
Also ich finde, es hat da eine ganz schöne Balance. Tiere und Pflanzen werden ja zum Beispiel genau benannt oder die lateinischen Artnamen tauchen auf. Kinder lernen auch mal kompliziertere Vorgänge kennen. Bei den Glühwürmchen erfahren sie zum Beispiel dieses Wort Biolumineszenz, dieses Leuchten der Körper, und dass auch viele Meerestiere das können. Aber das ist immer in sehr kleine Wissensportionen aufgeteilt, ist nie textlastig. Schwierige Wörter sind hinten im Glossar nochmal erklärt. Also das Buch trägt Kindern schon Wissen an, aber setzt nicht unbedingt viel Wissen voraus. Und klar, für jüngere Kinder können dann ganz diese Bilder in den Vordergrund treten, wenn vielleicht Erwachsene sich mit ihnen über das Buch beugen, was Kinder bekanntlich sehr lieben.
Und was tragen denn diese Bilder nochmal dazu bei, um diese ganzen Zusammenhänge besser zu verstehen?
Also das ist wirklich ein wunderschönes, großformatiges Buch mit ganz weichen, so ein bisschen verträumten Illustrationen, tiefschwarze Dunkelheit, Schatten, Lichtpunkte, Lichtstreifen. Da gibt es zum Beispiel eine Doppelseite, die ist ganz von Abendrot übergossen, kann man sagen. Und da steht dann schwarz ein Baum davor und Singvögel bereiten sich auf die Nachtruhe vor, wenn da die grelle Lampe nicht leuchten würde. Oder ein anderes Bild zeigt die vielen wunderschönen Insekten der Nacht, die grüne Florfliege, den braun gewinkelten Zwergspanner, genauso heißt er, der Nesselszünsler, den dunklen Bockkäfer. Dann gibt es so Informationsgrafiken, Artenporträts oder anatomische Darstellungen auch. Wie ist so ein Fledermausflügel aufgebaut oder mit welchem Körperteil leuchten denn die Glühwürmchen? Und weil die so warmherzig sind, die Bilder, verhindern die natürlich auch, dass dieses ernste Umweltthema was Bedrückendes bekommt. Wir sehen eben eigentlich keine zerstörte Natur, sondern eine faszinierende und sehr beschützenswerte nächtliche Welt.
Und gibt das Buch denn auch quasi den Kindern noch so was Optimistisches mit an die Hand, was sie vielleicht selber machen können oder was man eben auch Positives überhaupt gegen das Problem machen kann?
Ja, das tut es natürlich auch, ohne die Verantwortung jetzt so abzuwälzen nach dem Motto, die nächste Generation soll uns retten vor all unseren Umweltsünden. Es betont schon, dass wir das nur gemeinsam lösen können. Und im eigenen Umfeld lässt sich was tun. Also helle Strahler im Garten, muss das sein? Die kann man auch ausmachen oder darauf verzichten. Diese Insektenkiller mit dem blauen Licht müssen nicht unbedingt sein. Dann gibt's diese Earth Night, eine Nacht im Jahr, wo wir alle mal abends alle Lichter ausschalten können als Erlebnis für Kinder. Und dann zeigt eben ein Bild auch schön, wie das aussehen könnte, wie früher. Die Nacht ist dann tiefschwarz, am Himmel sieht man noch das Band der Milchstraße funkeln. Glühwürmchen tanzen durch die Dunkelheit, ein Steinkaut sitzt da ungestört mit seinen riesigen Augen. Es wäre möglich, das ist so die Botschaft, es wäre möglich, solche Nächte wieder zusammen zu erleben.
Susanne Billig hat uns ein Kinderbuch von Valentina Gottardi vorgestellt, Licht, wenn die Nacht nicht dunkel wird, übersetzt aus dem Italienischen, hat es Cornelia Panzacchi, erschienen beim Gerstenberg Verlag, 48 Seiten, kosten 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Literaturtipps.
Kennst du den Schriftsteller Johann Gottfried Solme? 19. Jahrhundert. Der ist damals einfach losgewandert, 1801, bis ans Ende von Europa.
Und das möchte Paul Gompetz auch. Auf nach Syrakus, etwas von der Welt sehen. Der Film Spaziergang nach Syrakus läuft jetzt im Kino. Aber Paul ist DDR-Bürger und kommt nicht weg.
Lieber Egon Krenz, nach meinen vergeblichen Bemühungen auf legalem Weg eine Italienreise machen zu können, versuche ich heute Nacht mit meiner Segeljolle nach Dänemark zu gelangen.
7 Jahre dauert es, bis Paul die Flucht aus Rostock gelingt und er seinem Ziel näher kommt. Seine Frau Anne bleibt zurück.
Anne, wenn ich aus Italien zurück bin, dann kläre ich das.
Du hast deine Entscheidung getroffen, jetzt musst du da alleine durch. Ruf mich nicht mehr an.
Spaziergang nach Syrakus. Der Film von Lars Jessen basiert auf der Erzählung Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus von Friedrich Christian Delius mit Charlie Hübner und Lina Beckmann in den Hauptrollen, jetzt im Kino.
So habe ich mir's erträumt. Das ist endlich die Luft, in der ich atmen kann.
Schwärmt Franziska Fanny, Gräfin zu Reventlow, als sie aus dem kühlen Norden ins Schwabing der Jahrhundertwende aufbricht.
Dieses Künstler-Bohem-Leben ist das Beste von meinem ganzen bisherigen Leben. Es ist wenigstens frei, ganz frei.
In dem Münchner Stadtviertel wird die spätere Schriftstellerin mit ihrem Freiheitsdrang bald zur Königin der Bohème. Ein Spaziergang, zusammengestellt von der Münchner Stadtbibliothek Monacensia, führt zu 14 ihrer Lebensstationen in Schwabing, Wohnungen, Cafés, ihre Malschule. Gunnar Wendt, Biografin von Franziska zu Reventlow.
Natürlich war München für Menschen wie Fanny gleichbedeutend mit Schwabing. Genau da fanden sich natürlich Menschen wie sie, die Lust auf das Leben hatten, die sich selber erfahren wollten, die keine festgeschriebenen Lebensläufe hatten.
Von Paul zu Pedro, Franziska zu Reventlow in Schwabing. Details zum Spaziergang unter Literaturportal Bayern. Der Vater aus Angola, die Mutter aus Ostdeutschland. Don Pablo Molemba, 1995 in Eberswalde geboren, ist Journalist, Reporter und Podcaster. Jetzt hat er sein erstes Buch geschrieben, Hundeheimat. Morgen stellt er es in Berlin vor.
Ich habe auch erstmal so für mich ein gewisses Selbstbewusstsein in meiner deutschen Identität aufbauen müssen. Ganz selbstbewusst behaupten zu können, hey, na klar bin ich ostdeutsch.
Don Pablo Molemba kannte nichts anderes als die brandenburgische Provinz und erlebte immer wieder rassistische Anfeindungen.
Es gab in Eberswalde einen von Angolanern organisierten Kulturverein, der hieß Palanca. Dort haben wir jedes Jahr gemeinsam Feste gefeiert. Und ich glaube 2001 oder 2002 wurde der abgebrannt.
Hundeheimat, der Osten, meine Familie und andere Rätsel. Die Lesung mit Don Pablo Molemba, morgen um 20 Uhr im Kino International in Berlin, am nächsten Mittwoch in Weimar.
Das waren die Literaturtipps mit Susanne von Schenk. Manche Ideen, die hat man einfach zur falschen Zeit, da gedeihen sie irgendwie nicht. Und wenn man sie sich ein paar Jahre später dann doch nochmal vornimmt, dann klappt's auf einmal. So ging es offenbar dem irischen Schriftsteller Kevin Barry. Der hatte nämlich schon vor über 20 Jahren vor, einen Roman über eine Minenstadt in den USA am Ende des 19. Jahrhunderts zu schreiben. Aber irgendwie kamen ihm seine Sätze leblos vor und er hat das Romanprojekt erstmal auf Eis gelegt. Jetzt aber, nach 6 anderen Büchern, hat Barry diesen lang geplanten Roman endlich geschrieben. Und gestern ist er auf Deutsch erschienen. Aber Tobias Wenzel hat schon vorher mit Kevin Barry über das Herz im Winter in Irland gesprochen.
Soon it's going to turn into Montana.
Bald wird sich das hier in Montana verwandeln.
Kevin Barry fährt durch die irische Grafschaft Sligo und trotzdem wähnt sich der 56-jährige Schriftsteller in den USA.
Now, does that not look like we're in Montana? Straight ahead there.
Sieht das da vor uns nicht aus, als wären wir in Montana? Mit diesen Bergen? Ganz sicher.
With those mountains, surely.
In Montana, in der Kupferminenstadt Butte Ende des 19. Jahrhunderts, ist Barrys neuer Roman Das Herz im Winter angesiedelt. Damals pilgerten arbeitslose irische Bergleute ins boomende Butte. Wir sind am Haus des Autors angekommen. Hier lebt er mit seiner Partnerin. Seit den 1840er Jahren wurde das Haus lange als Polizeiwache genutzt. Kevin Barry zeigt mir ein Nebengebäude.
Das hier war früher die Zelle für Gefangene. Jetzt ist es mein Büro. Traurigerweise gibt es hier keine Geister, obwohl man das vermuten könnte. Jetzt spiele ich hier Darts und versuche Bücher zu schreiben.
You would expect there to be ghosts, but there are no ghosts, so that's the sad thing. Now it's just me playing darts and trying to write books.
Im Montana des 19. Jahrhunderts hätten Tom Rourke und Polly Gillespie in solch einer Gefängniszelle sitzen können. Die beiden schwer verliebten Hauptfiguren in Kevin Barrys neuem, atmosphärisch dichten Roman. Einer Road Novel. Man sieht es bildlich vor sich, wie die Liebenden zu zweit auf einem gestohlenen Pferd durch den Winter reiten und versuchen, bis nach San Francisco durchzubrennen. Der Ire Tom, der in Bars gegen Bezahlung für Bergleute Liebesbriefe schreibt, und Polly aus Chicago, die gerade einen Mann von einer Minengesellschaft in Butte geheiratet hat. Der tiefgläubige Christ betreibt, wie sie durch den Türspalt beobachtet, Selbstkasteiung.
Und da war er. Auf dem Boden hat er sich ein Seil mehrmals um die Hüften geschlungen und mit dem Ende peitschte er seinen Rücken, während er laut betete. Als würde er in Zungen sprechen, verrückte Worte, bis es ihm fast die Kehle abschnürte und, jawohl, er heulte auch ordentlich. Dicke, harte, würgende Schluchzer. Und dazu das Wupp, Wupp, Wupp. Damit ließ er nicht nach, immer fester drauf. Und sie sagte sich, tja, Polly Gillespie, da hast du dich mal wieder hübsch in die Grütze geritten.
Da kommt Tom gerade recht, auch wenn er und Polly im Roman ahnen, dass ihre Liebe nicht von Dauer ist, denn brutale Kopfgeldjäger sind ihnen auf den Fersen.
Wir werden in der Hölle schmoren, Tom Rourke, ganz zweifelsohne. Sie küssten sich und schlangen die Glieder umeinander.
Beeindruckend, wie der Autor ein eindringliches Bild der US-Minenstadt Ende des 19. Jahrhunderts zeichnet. Polly und Tom lernen sich etwa nicht zufällig in einem der damals neuen Fotostudios kennen.
And for the very first time in human history, very ordinary working class men and women are thinking a lot about how they look.
Zum ersten Mal in der Geschichte denken damals sehr einfache Männer und Frauen aus der Arbeiterklasse viel über ihr Aussehen nach. Denn im Fotostudio werden sie nun porträtiert. Im Roman wird Tom und Polly mehrfach gesagt, dass sie zusammen ein schönes Bild abgeben. Es ist, als wäre immerzu eine Kamera auf sie gerichtet. Wie bei Bonnie und Clyde, die auch auf ihr Bild in der Gesellschaft bedacht waren. Als Tom und Polly nach längerer Zeit die Wälder verlassen, reiten sie stolz in die Stadt Pocatello und wissen, dass sie wie Gesetzlose aussehen. Und das freut sie sehr.
To ride into the town of Pocatello and they know they look like outlaws and they're very happy about that.
Mittlerweile sitzen wir auf einem Bootssteg am See Loch Arrow mit Blick auf die bergige Landschaft, die an Montana erinnert. Das Herz im Winter verlangt nach einer Verfilmung. Den bärtigen Autor könnte man sich durchaus in einer Rolle als professionellen Liebesschreiber vorstellen, in diesem Western mit irischer Note.
It was the best fun I've had and it's always important to me. As a writer, not to be a tortured genius. Try to have fun.
Ich hatte so viel Spaß mit dem Roman. Als Schriftsteller möchte ich kein gequältes Genie sein, sondern an meinem Schreibtisch Spaß haben. Wenn mich aber mal doch das Gefühl beschleicht, ein gequältes Genie zu sein, verlasse ich den Schreibtisch fluchtartig und zerreiße die Seiten.
If I'm ever at my desk and I start to feel like a tortured genius, I run away very quickly from the desk and tear up those pages.
Kevin Barry. Tobias Wenzel hat ihn besucht in Irland und sein Roman Das Herz im Winter ist gerade erst erschienen in der deutschen Übersetzung von Thomas Überhoff beim Liebeskind Verlag. Das Buch hat 216 Seiten und kostet 23 Euro.